Wie fränkisch ist der Frankentatort? Das erklärt mir heute Schauspieler und Tatortkommissar Andreas Leopold Schad.
Mord in Franken. Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen.
Wer noch den perfekten Ort zum Podcast hören sucht, den empfehle ich es mal mit Bus und Bahn zu probieren. Da kommt ihr dann entspannt und vor allen Dingen gut unterhalten von A nach B. Denn unser Partner VGN bringt euch in Franken fast überall hin. Auch zu den Orten dieser Podcast-Staffel. Wir bleiben in Bewegung dank des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Mord im Franken, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Jan Beinzen, ich bin Autor von Franken- und Frankreich-Krimis und bei mir Andreas Leopold Schad, bekannt als Kommissar Sebastian Fleischer aus der Franken-Tatort-Reihe. Hallo Andi.
Servus Jan.
Andi, du warst schon mal bei uns in Episode 1. Wir haben interessante Gespräche geführt. Natürlich ging es um den Franken-Tatort, aber wir haben auch deine ganze schauspielerische Karriere quasi aufgearbeitet. Also wer das verpasst hat, sollte unbedingt Episode 1 anhören. Heute wollen wir uns hauptsächlich dem Tatort widmen. Als gebürtiger Franke wendest du natürlich das Fränkische auch im Tatort an. Ist dir diese Rolle als fränkischer Darsteller in die Wiege gelegt?
Ja, würde ich schon sagen. Also, weil ich bin ja quasi 20 Jahre meines Lebens, über 20 Jahre, 21 Jahre meines Lebens in der Nähe von Hof aufgewachsen und ich glaube, da habe ich ziemlich viel mitgenommen. Ich habe es dann mal kurz in München während der Schauspielschulzeit und so weiter, habe ich es dann ein wenig versucht abzulegen, aber als ich dann so Mitte 30, Ende 30 war und dann eben der Tatort mit dazu kam, dann habe ich das Fränkisch wieder zurück in mein Leben gelassen.
Du hast beim letzten Mal auch schon erzählt, das war ein ausdrücklicher Wunsch auch vom Regisseur, dass du das Fränkische rausholst. Mhm. Und du spielst aber auch andere Rollen in Hochdeutsch?
Genau. Also früher, durch die Schauspielschulzeit und durch die Theaterlaufbahn, die ich hatte, da musste ich natürlich Hochdeutsch sprechen. Und meine Großmutter, mütterlicherseits, die war aus Breslau ursprünglich und die ist dann geflohen und kam dann da eben nach Konradsreuth bei Hof und die hat immer gesagt, wir sollen, also sie möchte mit uns nur Hochdeutsch reden mit den Kindern und dann habe ich gesagt, deswegen bin ich zweisprachig aufgewachsen. Mhm. Mittlerweile, jetzt bin ich schon wieder fast 7 oder 8 Jahre in Franken zurück und mir fällt es oft echt schwer und ich habe einen Ausflug, ich war einmal bei der Soko Wismar war natürlich eine hochdeutsch sprechende Rolle und zwischen den Pausen so haben dann die Regisseurin und eine Kollegin, die Hauptkommissarin, dann irgendwie zu mir gesagt, Andi, kannst du bitte nicht so viel Fränkisch reden, weil die eine kam aus Regensburg und die andere aus München und die haben dann selber angefangen, auf einmal da oben in Wismar da kurz vor Meer so auf einmal in ihren Dialekt wieder zu verfallen und da musste ich schon manchmal aufpassen. Es gab auch schon Momente bei einem anderen Set, da für Sat.1 mal einen Film gedreht und dann steht der Kameramann hinter mir und sagt, wo bist denn da her?
Und, auch ein Franke.
Ja, und ich hatte eigentlich Hochdeutsch zu sprechen, aber es gibt immer so kleine Nuancen und die kriege ich einfach, glaube ich, nicht mehr so ganz weg, aber es ist einfach auch ein Charme und es gibt viele österreichisch-bayerisch sprechende Kollegen, die immer, wo man immer ein wenig hört, dass sie das...
Ja, bei dem gehört es ja quasi dann dazu.
Da gehört es ja auch ein wenig dazu.
Ja. Ja, ja. Ich glaube, ich als Norddeutscher, ich bin gebürtiger Norddeutscher, erst Anfang der 90er Jahre nach Franken gekommen, deswegen sei mir diese Frage erlaubt. Aber meinst du nicht, dass im Franken-Tatort ein wenig zu viele Nicht-Franken dabei sind im Ermittlungsteam?
Nee, also ich glaube, das Konzept des Tatorts ist ja sozusagen schon in gewisser Weise die Region, ne, in der es spielt, also München, Münster, wie auch immer, dass da, sag ich mal, Färbungen mit drin sind. Mhm. Und ich finde, dass wir jetzt im Franken-Tatort ja schon eine große Färbung haben, alleine durch das Team. Also Matthias Egersdörfer ist Franke, Eli Wasserscheid ist Fränkin, ich bin Franke, so wir haben einen großen Anteil daran. Und dass Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs jetzt sozusagen aus dem Norden und Berliner Raum dazugereist sind, das gibt es ja auch im normalen Leben. Es gibt ja auch so, ne, dass man sagt, okay, man hat man sitzt in einem Job und hat einen Vorgesetzten oder einen Kollegen, der kommt halt mal ursprünglich aus dem Saarland oder sonst wo und ist halt jetzt daher, hat es daher verschlagen. Und so haben wir es ja auch am Anfang erzählt, im Franken-Dadort. Die liebe Dagmar war ja schon da, sozusagen, und der Felix Voss
kam ja in der ersten Folge
dazu. Der kam ja dann dazu und dann wurde er so ein bisschen eingefränkelt, sozusagen.
Deine eigene Rolle als Kommissar Sebastian Fleischer, kannst du die mal so ein bisschen einordnen? Was ist das für ein Mensch?
Naja, der Sebastian Fleischer ist, ich sag mal, ein sehr gewissenhafter Polizist, aber wenn der Feierabend ruft, dann ist er schon auch Gewehr bei Fuß und freut sich und hat auch immer ein bisschen Auge auf die Kollegin. Wenn es andere Kolleginnen noch geben würde, hätte er wahrscheinlich da auch mal ein Auge drauf. Ich glaube, ist kein Kostverächter.
Ah ja, und das kommt dir, glaube ich, ganz entgegen. Hast du mal gesagt, dass die Rolle auch ein bisschen deinem eigenen Wesen entspricht?
Ja, das darf jetzt bloß meine Freundin nicht hören.
Okay, du musst jetzt mal weghören.
Genau, dann machen wir einfach ein Piepsen drüber oder so.
Genau, das werden wir reinproduzieren. Ja. Wie bereitest du dich denn auf deine Rolle vor?
Also auf jeden Fall viel geschlafen am Vorabend, kein Alkohol mehr, sowieso an sich nicht, aber also ich versuche mich einfach grundsätzlich fit zu halten, weil so ein Drehtag, egal welche Rolle man spielt, der ist lang, da braucht man einfach einen guten Energiehaushalt, nicht so viel essen, auch zum Mittagessen. Es gibt oft Caterings, die sind so Hammer. Also der letzte jetzt zum Beispiel beim letzten Tatort, den wir gedreht haben, das war so ein Hammer-Catering mit Fleisch, vegetarisch, vegan. Man hat sich immer alles drauf, aber in kleinen Portionen und so. Also voll fressen, das ist keine gute Option.
Also das kann ich jetzt als Autor nur bestätigen vor einer Lesung. Oftmals wird einem, wenn man abends um 20 Uhr eine Lesung hat, dann vom Veranstalter vorher noch was angeboten. Hier ist doch mal hier die schöne Fleischplatte oder was auch immer. Oder, oh, ich hatte mal einen Schäufele-Krimi geschrieben, die Schäufele-Verschwörung. Und jedes Mal, weil das war oft dann Gastrolesung, jedes Mal wurde mir ein Schäufele hingestellt. Aber dann kannst du natürlich nicht mehr lesen.
Nee.
Also du fällst in einen gesegneten Schlaf, aber an einen Auftritt ist nicht mehr zu denken.
Das ist echt bitter. Da erinnere ich mich, der Matthias Egersdörfer hat einmal, wir hatten im zweiten, glaube ich, war das, da hatten wir so ein kurzes konspiratives Treffen draußen in der Szene und es hieß ja, ich habe damals noch geraucht, ich sollte dann rauchen, ich habe dann irgendwie 8 oder 10 Zigaretten in einer halben Stunde geraucht und der Kollege hat gesagt, ja, er könnte doch was essen und wegen so ein Pressackbrötler wäre super, ne? Und dann hat er wirklich am Anfang, weil der Matthias hatte ja auch noch nicht so die Dreherfahrung, hat dann einfach herzhaft immer schön reingebissen. Erster Take, zweiter Take, dritter Take. Und dann so beim vierten, fünften ging es dann schon los. Boah, wie oft macht man das noch? Ich bin satt. Und dann hat er wirklich bloß noch so getan, fast schon, als ob er abbeißt. Ne? Dann so die Ecke rausgebissen und dann so, weil er konnte dann nicht mehr. Also Essen, Haushalten beim Dreh, da muss man schon echt aufpassen.
Da frage ich mich auch immer, das wird auch viele Zuhörerinnen und Hörer bestimmt interessieren, wie ist denn das, wenn Alkohol getrunken wird im Film? Da steht ja oftmals, wer mit dem Cognac, Schwenker oder ähnlichem. Ich nehme an, das ist dann Apfelsaft oder ähnliches.
Also das funktioniert nicht, auch im Theater. Ich glaube, es gab früher Theater, so vor allem so zünftiges Bauerntheater und so, da war bestimmt einmal, wir waren schon bestimmt echte Halbe drin.
Schweigbub zum Beispiel, ne? Ja. Da wird ja auch viel gegessen.
Genau, und so. Also ich grundsätzlich alles, was im Film ist, ist meistens irgendwie auch fake. Also, und dass das kein Alkohol ist, ist klar, weil wenn der einmal, weiß ich nicht, so eine Szene 10-mal spielen muss und trinkt 10 Cognac, Dann ist vorbei, dann ist er nicht mehr zu gebrauchen.
Okay, kurze Episode dann auch von meiner Seite. Ich kenne zwei Autoren, die haben mal zusammen, eigentlich Krimi-Autoren, die haben zusammen mal einen Bierratgeber geschrieben, ein Bierbuch. Das haben sie damals bei der im Rahmen der Leipziger Buchmesse vorgestellt, haben dann abends eine Lesung daraus gehabt und haben dann während der Lesung tatsächlich ein Bier nach dem anderen getrunken. Das war dann nicht ersetzt worden durch andere Getränke. Also die ist lustig, lustig geendet.
Das glaube ich.
Viel gehört hat man dann nicht mehr. Ja, andere Art der Vorbereitung ist natürlich, wenn man einen Kommissar spielt. Du bist kein Polizist. Wie bereitet man sich darauf vor?
Also es ist so, dass sozusagen der, wahrscheinlich der Regisseur, die Redaktion und so weiter, dass die da auch sicherlich von seitens der echten Polizei Beratung bekommen, vielleicht im Vorfeld schon mal zu einem Fall oder irgendwie sowas oder zu irgendwelchen Begebenheiten. Ne? Manche Sachen müssen aber auch im Film, was weiß ich, wenn einer sagt, boah krass, da kommen jetzt 10 Autos, da springen 100 Leute mit Hunden raus und so, das macht doch keiner. Aber es ist halt trotzdem ein Film. Und in einem Film müssen halt auch manche Dinge einfach wirken. Und das muss einfach episch sein, martialisch, groß, was auch immer. Aber wir haben auch oft einfach, als Statisten, Komparsen, haben wir oft auch echte Polizisten dabei.
Ja.
Und da ist es dann auch so, ne, wenn man vor allem jetzt irgendwie am Tatort ist oder zum Beispiel jetzt bei meinem letzten Einsatz, da mussten wir die Waffe vorhalten und irgendwie den Raum sichern und so weiter. Und da fragt man dann schon noch einmal, weil, also ich persönlich habe jetzt keine Waffe zu Hause und kann damit üben und so. Und da fragt man halt noch einmal, wie macht man das jetzt? Ne? Wie hält man denn die Waffe, dass es nicht irgendwie ausschaut, als wir würden jetzt hier irgendwie einen fränkischen Western drehen und wir machen uns dann Spaß draus, sondern dass das ja auch eine ernste Angelegenheit ist. Und da ist dann immer irgendwie auch jemand dabei, der dann einem sagen kann, schau mal, das machen wir so und so. Und dann sieht man auch gleich, das ist quasi ein echter Polizist und der macht das schon seit 10, 20 Jahren und so. Ja. Und das ist eigentlich immer mit am Set, so jemand.
Also schon eine gewisse Realitätsnähe, aber natürlich ist es Film, ist es Unterhaltung, da darf man auch mal ein bisschen mehr Krawums machen als im wahren Leben. Hast du eine Lieblingsszene?
Also im zweiten Tatort war das so, dass Sucharbeiten nach dem vermeintlichen Täter sozusagen auf offenem Feld und dann Richtung Wald ging und da hat es geregnet. Und ich war total aufgeregt, weil ich wusste, okay, man sieht hauptsächlich nur mich, wie ich quasi in dem Auto sitze. Es prasselt auf mich drauf, das Wasser. Ich mache auf die Tür, werde quasi patschnass und rufe dann nur kurz an und sag irgendwie so ähnlich, also wir müssen hier abbrechen, es ist zu nass und steig wieder ein. Und das Witzige bei den Dreharbeiten war dann so, also wir haben alles vorbereitet, wir wussten, okay, ich habe doppeltes Outfit sozusagen, ne, weil wenn ich nass bin, dann ich komme ja quasi trocken aus dem Auto, werde dann nass und wenn wir es nochmal drehen müssen, so. Und da war ich eh aufgeregt und so weiter. Und dann ist es ja so, dass bei der Kamera Wasser nicht gleich Wasser ist. Also das heißt, wenn es in echt regnet, also darauf kann man sich auch nicht verlassen im Film, sondern man muss sozusagen zuregnen. Also gab es da so Sprenkelanlagen und die Feuerwehr, die dort ansässig war, die hatte ein Fahrzeug und damit haben die sozusagen uns das Wasser geliefert. Ja. Und wir waren aber mitten in der Pampa und als wir dann quasi, wir haben einmal geprobt und als wir dann drehen wollten, war der Wassertank von diesem Auto von der Feuerwehr, leer. Ja. Also mussten wir dann quasi warten. Die haben dann zwischendurch eine andere Szene hinten im Wald gedreht mit dem anderen Darsteller. Und ich musste dann quasi erstmal warten, bis dieser Wassertank wieder kam, um mich dann zu berieseln. Und ich fand das einfach so großartig, dass man sagen kann, man hat eine Szene in einem Film, wo es für einen extra regnet. Und dann dieser Aufwand, ne, dass dieses Auto nochmal los muss, sich betanken muss mit Wasser wieder. Und dann konnten wir drehen. Und dann ist man natürlich total aufgeregt, weil was macht man? Verkackt man das Ganze dann, ne? Man tippt aufs Handy, macht irgendeinen Blödsinn, passt wieder nicht, kann man nicht nochmal schnell zurück? So, ja. Also das sind dann schon so Sachen, oder ich bin auch mal erschossen worden, nicht im Tatort, aber in einem anderen Film bin ich erschossen worden und da hat man nur zwei präparierte Hemden. Zwei Einschüsse und dann sich richtig bewegen. Also erster Treffer auf die Brust, zweiter in den Bauch und wenn man sich dann falsch rum bewegt, dann hat man nicht so viele Möglichkeiten und so. Also ja, das ist eigentlich immer schön und aber auch das ist dann wieder Adrenalin.
Das glaube ich, ja. Na. Musst du als Schauspieler eigentlich auch singen, tanzen, fechten, reiten können?
Also ich sage mal so, es wäre nicht schlecht, wenn man das schon im Vorfeld mitbringt, ne? Weil aufgrund von Zeitmangel, finanzieller Möglichkeiten und so weiter, ne? Also wenn man einen riesen Hollywood-Streifen dreht oder so, da gibt es dann schon oft, glaube ich, mehr Möglichkeiten, sich vorzubereiten. So. Und bei mir ist es leider so, dass ich, also Fechten zum Beispiel war so, das haben wir an dem einen Theater immer, also gelernt. Ja. Und da ist es schon auch von Vorteil, wenn man so eine gewisse Grundlage hat, damit die Fechtarbeiten oder das Fechten dann, wenn man das auch wirklich macht, halt einfach gut ausschaut und nicht nur so angedeutet ist. Ne? Mhm. Und beim Singen ist es leider so, ich habe da irgendwie so eine Art, naja, wie soll ich sagen, traumatisches Erlebnis, weil mir haben sozusagen meine ganzen Musiklehrer aus meiner normalen Schulzeit immer attestiert, dass ich, egal wann ich den Mund aufgemacht habe, wie ich den Mund aufgemacht habe, immer gleich gesagt haben, der Schad, der ist unmusikalisch und der kann nicht singen. Und das ist bei mir so drin geblieben und da musste ich halt statt singen, also ich hatte glaube ich einmal eine 3, aber wenn man schlechter war als 3 und das war meistens so, dann musste man klatschen. Und zwar
den Takt
klatschen. Irgendwie 1, 2, 3, 4 und dann 1, 2 und dann stand da was punktiert und geviertelt und weiß ich nicht. Und da bin ich einfach immer rausgekommen. Aber zumindest hatte ich beim Klatschen wenigstens eine 2 oder 3, weil nach seinem Gehör hatte ich wohl im Singen eine 5 oder 6. Ich weiß es nicht.
Aber du hast doch eine Band gehabt später.
Ja, ich hatte mal eine Band wahrscheinlich, um da dagegen zu rebellieren und habe da aber gebrüllt. Also da habe ich wirklich
geschrien,
Hardcore-Metal-Band sozusagen in den 90ern und gerappt habe ich schon ab und zu mal. Das klappt einigermaßen, also ich kann zumindest einen Takt halten, aber meine Singstimme, ich habe schon öfters probiert mit Gesangslehrerinnen, wir sind noch nicht dahinter gestiegen, aber vielleicht kommt es noch. Da kommt eine große Schlagerkarriere oder sowas, weil das ist, nee, Spaß, das kommt nicht.
Der besondere Reiz von, ja, der Soko Franken, so heißt ja euer Ermittlerteam. Die Soko Franken gibt es ja in Wirklichkeit eigentlich nicht, sondern das ist ja auch extra für diese Reihe konzipiert. Der besondere Reiz liegt ja darauf, dass es an verschiedenen Orten ermittelt werden kann. Beschreib doch mal so ein bisschen, wie die Idee entstanden ist, wie man auf diese Idee gekommen ist und gibt es eine Lieblingsgegend, wo du besonders gerne ermittelst?
Also genau, es ist quasi fiktiv angelegt, dass in Nürnberg sozusagen das Hauptquartier ist sozusagen, also dass wir von da aus immer sozusagen ermitteln und wenn wir dann in Gegenden wie zum Beispiel, wir haben in Bamberg schon gedreht, wir haben in Würzburg schon gedreht, wir haben in Bayreuth schon gedreht, auch Teile Erlangens und so weiter und da werden wir dann immer quasi wie Art hinbestellt, ne?
Ja.
Sozusagen und das ist sozusagen die Anlage wahrscheinlich der Redaktion vom Bayerischen Rundfunk sozusagen, vom Bayerischen Fernsehen und Lieblingsorte, ja, also es ist immer wieder irgendwie schön, also zum Beispiel für mich als Hofer, ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich also quasi da gar keine Position beziehen will, weil Franken an sich schön ist,
ja, sozusagen. Das stimmt, ohne Frage.
Aber grundsätzlich war es tatsächlich mal so, als wir den Bayreuther Tatort gedreht haben, da war ich als Hofer total erstaunt, wie wohl ich mich in Bayreuth gefühlt habe. Also es kann jetzt nur ein Hofer und ein Bayreuther nachvollziehen, was es da vielleicht für Zwistigkeiten gibt, auch vom Fußball her, von früher und so weiter. Aber grundsätzlich, das war zum Beispiel irgendwie eine total nette Erfahrung, da in Bayreuth zu sein. Und da auch habe ich auch viel Zeit verbracht während dieser Dreharbeiten. Ja. Und das war irgendwie total nett, so und aber Lieblingsgegend, ich weiß nicht, also ich habe auch schon Theater gespielt in verschiedenen fränkischen Regionen und ich muss sagen, Ober-, Mittel- und Unterfranken, die haben alle ihren Reiz irgendwie und ja, so und, ja. Und eben sowas wie, weiß ich nicht, einmal in der Nähe von Ansbach irgendwie noch zu sein oder so, ne, oder auch in Unterfranken, die haben wir jetzt ja noch gar nicht so viel bedient, da waren wir mal kurz in Würzburg, da gibt es ja auch noch einige Gegenden, die man abklappern könnte. Und also da ist noch viel Luft nach oben, ja, sage ich mal.
Und für viele Tatortfolgen.
Eben, genau.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich die Städte darum aktiv bewerben. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich immer wieder Vorschläge kriege von Leserinnen und Lesern, die mit Ideen auf mich zukommen, aber auch tatsächlich von städtischer Seite, dass die Schauplätze vorschlagen. So war es zum Beispiel auch bei meinem aktuellen Krimi, der spielt im Nürnberger Tiergarten. Heißt Bärentod und in dem Fall geht es ja um die Erschießung von 5 Eisbären im Nürnberger Tiergarten. Das ist ein wahres Ereignis, das hat im Jahr 2000 stattgefunden und das ist eine Mischung aus True Crime und Fiktion und wir hören doch einfach mal einen Ausschnitt aus diesem Buch.
Musik.
Ich möchte mich noch umsehen, sagte Keller, was Zoodirektor Zocher dazu brachte, die breite Stirn in Falten zu legen. Aber Sie haben alles gesehen, Herr Kommissar. Zocher wirkte müde und abgespannt. Wir wissen jetzt, dass jemand mutwillig das Gehege geöffnet hat und Ihre Kollegen haben Fingerabdrücke genommen. Mehr können wir heute Abend nicht tun, oder? Ich habe mitnichten alles gesehen, insistierte Keller. Außerdem kann ich heute Abend eine ganze Menge weitere Dinge tun. Aber Sie müssen mich nicht begleiten, da Sie jetzt sicher anderes zu tun haben. Die Kadaver beseitigen lassen und nach niedergetretenen Zäunen bei anderen Gehegen suchen. Das verstehe ich. Er hob die Taschenlampe an, die ihm der Schutzpolizist am Eingang überlassen hatte. Ich finde meinen Weg, sagte er und ließ den Zoodirektor stehen. Keller schritt den schmalen Pfad ab, der vom aufgebrochenen Tor des Eisbärengeheges wegführte und in einen der offiziellen Gehwege mündete. Hier draußen war es wirklich verdammt dunkel und er war froh, über eine Taschenlampe zu verfügen. Langsam durch die Finsternis schreitend, konzentrierte sich Keller instinktiv mehr auf seine Ohren als auf die Augen. Der leichte Wind trug ihm das gespenstische Flöten von Nachtvögeln zu. Kurze, spitze Schreie kamen aus Richtung des Pavianreviers. Ein kräftiger Brüller schallte von den Raubtiergehegen herüber. Einige Schritte weiter wunderte sich Keller über eine Art Grunzen oder Blöken. Schafe, dachte er zunächst, doch sofern er sich nicht verlaufen hatte, konnten an dieser Stelle keine Schafe sein. Etwas später kam das Plätschern von Wasser hinzu. Nun gelang ihm die Zuordnung der seltsamen Geräusche. Sie stammten wahrscheinlich von den Robben, deren schwarz glänzende Leiber aus einem der Außenbecken des Delfinariums auftauchten und ihr kehliges Röhren ausstießen. Keller war keine 10 Minuten unterwegs, als er plötzlich einen Schritt zur Seite machte, um einem unförmigen, dunklen Etwas auszuweichen, das mitten auf dem Weg im Lichtkegel seiner Taschenlampe auftauchte. Erst schenkte er dem Haufen keine weitere Beachtung, waren es doch wohl nur die Exkremente irgendeines Tieres, doch dann stockte Keller, kehrte um und beugte sich hinunter. Tatsächlich handelte es sich bei dem Klumpen keineswegs um Tierkot, sondern um ein faustgroßes Stück Fleisch. Seltsam, wunderte sich Keller und überlegte, ob es zu einem der getöteten Bären gehören könnte. Da diese lediglich Schussverletzungen aufwiesen, erschien es ihm jedoch als sehr unwahrscheinlich. Welche Erklärung gab es sonst? Hatten die flüchtenden Bären unterwegs etwa Beute gerissen? Nachdenklich ging Keller weiter und versuchte, sich einen Reim auf seinen Fund zu machen. Eine weitere Möglichkeit fiel ihm ein, als er wenig später auf einen zweiten blutigen Klumpen stieß, wiederum genau in der Mitte des Weges. Es sah fast danach aus, als hätte jemand eine Fährte gelegt. Ja, soweit der Ausschnitt aus Bärentod. Wie gesagt, eine leider wahre Geschichte, auf der dieses Buch basiert. Diese Eisbären waren damals, wie gesagt, im Jahr 2000 mutwillig freigelassen worden. Da hat jemand sich an den Schlössern des Geheges zu schaffen gemacht. Die sind dann entlaufen, haben sich dem äußeren Zaun genähert und auch dem Tiergartenlokal Waldschenke. Und da Betäubungsmunition da schon nicht mehr funktionierte, unter anderem wegen des dicken Fells, aber auch weil sie schon so voller Adrenalin gepumpt waren, mussten diese armen Tiere tatsächlich erschossen werden. Ich habe den Fall aufgegriffen und eben mit einer fiktiven Krimi-Handlung verwoben. Aber jetzt wieder zurück zu dir, Andi. Mhm. Schauspielerei, das ist ja jetzt nicht unbedingt so der Allerweltsberuf, sondern schon was sehr Spezielles. Was haben denn damals eigentlich deine Eltern dazu gesagt, dass du gesagt hast, ich gehe zum Theater?
Also meine Eltern waren im Endeffekt der Anstoß, weil ich war ja viel zu lange auf der Schule. Ich war 15 Jahre lang auf der Schule, bis ich endlich mein Fachabitur hatte. Und dann musste ich ja noch zum Bund. Mhm. Und beim Bund wollte ich eigentlich eine Ausbildung, also oder so reinschnuppern zum Thema Masseur dann irgendwie. Ich wusste auch nicht warum, aber der Kurs hat nie stattgefunden und Bundeswehrzeit war eh schlimm. Und dann stand ich irgendwann in der Küche bei meinen Eltern und dann sagt mein Vater zu meiner Mutter, sag mal, konntest du den Gunger nicht im Fernsehen vorstellen? Und dann sagt meine Mutter, na ho. Und so. Und dann dachte ich so, hä, was heißt das jetzt? Und dann habe ich halt einfach gedacht, okay, Schauspielerei, also Schauspielschule wahrscheinlich. Und dann habe ich mich an, ich glaube, 10, 20 Schauspielschulen beworben, war dann bei, ich glaube, 4 oder 5 Vorsprechen, waren alles private, weil ich das damals mit den staatlichen, das habe ich irgendwie nicht so, da war ich schon zu spät anscheinend oder das habe ich irgendwie nicht gerafft. Und dann war ich halt an einigen Privatschulen und weil Zürich zu teuer war und nicht machbar war für mich im Vorfeld so, also als Sicherheit, bin ich dann nach München und da musste ich nochmal vorsprechen, weil ich war eben nicht der, der sich doll vorbereitet hat. Ich musste dann erstmal in die Buchhandlung in Hof und fragen, was ist denn ein Monolog? Böse, böse, böse. Und dann habe ich so, was kann ich denn spielen? Und dann habe ich zum Beispiel aus Kabale und Liebe habe ich den Vater gespielt. Also als junger Mann habe ich den Vater gespielt und so. Mhm. Und dann musste ich das aber mir alles noch zusammentragen, weil beim ersten Vorsprechen war es nämlich so, dass die gesagt haben, ja, also du bist wirklich eine interessante Persönlichkeit, aber du hast jetzt ja nichts vorbereitet. Mhm. Dann habe ich gesagt, das stimmt. Ich hatte noch was zum Vorlesen, das wollten sie dann nicht mehr hören. Und so. Und dann haben die mich heimgeschickt und haben mich, und jetzt Achtung, auch wieder am 9.7., das war ja, hatten wir schon mal das Datum, ne? Das war das Casting für den Frankentatort.
Ich glaube, das war Geburtstag deines Großvaters.
Genau. Mhm. Und dann war ich auch wieder am 9.7. damals dann zum Casting zum zweiten Vorsprechen im Jahr 2000 war ich dann noch im Juli und dann im Oktober ging es dann gleich los und dann haben sie gesagt, gut, jetzt hast du dein Soll erfüllt, hast die drei Monologe vorgesprochen, einen modernen, einen klassischen und einen komischen und dann hat es gepasst.
Na wunderbar, ein Glückstag und es ging ja dann auch, wie wir in der letzten Episode gehört haben, gleich dann nahtlos weiter mit Theater, Film und Fernsehen. Tatort ist mittlerweile ja, haben wir ja schon gesagt, das ist so das Aushängeschild jetzt für dich, das hat dich bundesweit bekannt gemacht, ein Krimi. Magst du denn privat auch Krimis?
Also bis zum Zeitpunkt, also bis zum Casting eigentlich nicht. Mhm. Und dann habe ich gemeint, okay, vielleicht sollte ich mich mal damit beschäftigen. Also ich meine sowas wie Schimanski oder eben auch den Münsteraner Tatort und sowas, das war schon ein Begriff, ja. Aber so Krimis gucken, auch erst dann durch meine Freundin, die auch immer noch viel Krimis guckt und die versucht mich dann da immer so ein bisschen mit reinzuführen sozusagen.
Okay, ich habe dir auch noch einen von meinen Franken-Krimis mitgebracht, den gebe ich dir gleich noch mit als kleines Dankeschön. Vielleicht kommst du dann ja auch zu den geschriebenen Krimis noch. Jetzt kommen wir aber zurück zum Tatort. Tatort 8 ist im Kasten, wie es so schön heißt, abgedreht, kommt im nächsten Frühjahr.
Wann er nächstes Jahr kommt, weiß ich nicht. Also es wird ja quasi immer einer gedreht und der wird dann im Jahr drauf ausgestrahlt. Und also ich munkel mal, dass wenn er jetzt schon quasi auch in einer Art Postproduktion ist, dass er sicherlich in der ersten Jahreshälfte 2022 hoffentlich ausgestrahlt wird.
Da sind wir schon gespannt und gespannt auch auf den Drehort. Darfst du den schon verraten, wo es diesmal spielt?
Genau, also wir waren wieder in Nürnberg mit Max Färberböck. Hauptsächlich waren wir in Nürnberg. Ja.
Also diesmal wieder wie der erste Fall quasi,
genau.
Zurück in der Frankenmetropole.
Genau, wir waren jetzt glaube ich schon viermal waren wir in Nürnberg gewesen jetzt. Ja.
Okay, und von der Handlung her, darf man da auch schon was verraten oder ist es top secret?
Naja, also da halte ich mich immer gern an den Kommissar Fleischer, der dann immer souverän antwortet und sagt, die Ermittlungen laufen noch, da darf ich leider noch nichts dazu sagen. Ich glaube, also ich bin selber jemand, der immer gar nicht so unbedingt wissen will, worum geht es irgendwie in einem Film, sondern ich freue mich immer, ein Film geht los und ich hoffe, dass der Film mich dann einfach packt und mitnimmt und so würde ich es auch gern halten und weil als Schauspieler ist es dann immer schwierig, Nettes zu verraten. Und es gab, glaube ich, schon mal irgendwie so einen Kollegen, der aus Versehen irgendwie einen Plot erzählt hat, den er nicht hätte erzählen dürfen. Und deswegen halte ich mich da gern bedeckt, sozusagen.
Dann wollen wir mal die Decke noch über diesem Geheimnis liegen lassen. Andi, vielen Dank für dieses total interessante Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Die beiden Episoden, die wir zusammen gemacht haben, waren wirklich klasse. Herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht bis bald einmal. Bis
bald. Und das war's für heute. Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt Mord in Franken jetzt auch auf Facebook. In der nächsten Episode fragen wir uns, wäre ein Krimi-Autor auch ein guter Mörder? Im Gespräch mit der Bamberger Autorin Friederike Schmöhe. Wir hören uns.
Mord in Franken. Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen.